Also kurz gesprochen, die beste Koch-App, die es gibt. Das war die Idee. Mhm. Und wenn du dann mit 25 zu Investoren läufst, weil wir konnten weder coden, noch kochen, noch Videos drehen, haben wir BWL studiert, dann sagen die alle, danke, bitte, tschö. Und wir hätten halt auch nicht investiert. Und deswegen haben wir Auto verkauft, 25.000 zusammengekratzt, GmbH gegründet. Und die Firma heißt auch AJNS, alles jetzt, nicht später. Ich vermisse schon, dass die Startup-Kultur ist natürlich eine andere als die politische Kultur. Genau als ich am Anfang in den Bundestag kam, da saßen alle in der Besprechung mit zwei Mitarbeitern nebenan. Und da dachte ich mir, hey, warum bringen die denn zwei Leute mit? Im Startup heißt es, hast dir was beizutragen, bringst du dich ein, ansonsten da ist die Tür, mach was aus der Zeit. Also wie mit Saskia Essen umgegangen wurde, das war nicht fair. Aber das lag nicht an der Spitze, sondern das lag, finde ich, an der Debatte. Sowohl in der Partei, aber von allen möglichen Seiten befeuert. Und das hat niemand verdient. Und gerade erst recht nicht Saskia Esken, die Großartiges geleistet hat. Ohne sie hätten wir nie den Kanzler gestellt.
Das ist Meine schwerste Entscheidung, der Hauptstadt-Podcast der Funke Mediengruppe. Wir treffen Politikerinnen und Politiker, die unser Land und unseren Alltag prägen.
Wir sprechen in diesem Podcast mit unseren Gästen darüber, was die schwerste Entscheidung in ihrem Leben war. Welche hat sie nachts wachlegen lassen? Über welche denken sie heute noch nach? Wir sind Theresa Martus
und Jochen Gaugele aus der Funke Hauptstadtredaktion. Theresa vertritt heute Julia Emmerich.
Wir sind heute in einem ziemlich jungen Ministerium, zuständig für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, und die neue Ministerin ist auch erst 37. Verena Huberts kommt aus Rheinland-Pfalz, hat BWL studiert und danach ein erfolgreiches Startup gegründet, Kitchen Stories, eine App, die Menschen beim Kochen hilft. Und dann ist sie scharf abgebogen, hat das Unternehmen verkauft und ist in die Politik gegangen. Noch dazu für die SPD. Jetzt muss Huberts zeigen, ob ihr unternehmerisches Erfolgsrezept auch für sozialdemokratische Wohnungspolitik taugt. Frau Huberts, schön, dass Sie bei uns im Podcast sind.
Herzlich willkommen im Bauministerium.
Frau Huberts, was war Ihre schwerste Entscheidung?
Tatsächlich die Entscheidung zu treffen, mein Unternehmen, was ich 7 Jahre aufgebaut habe, wo 60 Mitarbeitende gearbeitet haben, zu verlassen und für den Deutschen Bundestag zu kandidieren, 2021.
Und was genau war so schwer daran?
Ja, ich habe Kitchen Stories gegründet. Das war mein erster Job, direkt nach der Uni mit 25 Jahren. Das ist alles, was ich bis dahin sozusagen in Vollzeit beruflicher Tätigkeit gemacht habe. Und Gründen erfordert ja viel Herzblut. Man arbeitet da Nacht und Nacht, nachts bis 4. Ich habe am Anfang gespült. Meine Mitgründerin war das Handmodel. Und dieses Kitchen Stories Projekt mal in so eine richtige Firma zu verwandeln und dann aber zu sagen, okay, ich kann mir vorstellen oder ich überlege, und es waren ja viele schlaflose Nächte, ich hatte auch ein Coaching, um da jetzt sozusagen rauszugehen, weil das bedeutet ja nicht nur, das zurückzulassen mit einem tollen Team, Kultur und auch Produkt und Company, sondern auch in dem Moment, also meine Eltern haben gesagt, ach, Politik kannst du immer noch machen. Jetzt mach das doch noch ein paar Jahre zu Ende und dann machst du das. Dann habe ich gesagt, nee, jetzt brauchen wir das. Und es hat natürlich auch bedeutet, auf Geld zu verzichten, weil wenn ein sozusagen Mehrheitseigner einsteigt, dann investiert der meistens ja in das Gründer- und der Gründerinnen-Team. Das heißt, das sogenannte Earn-Out-Programm, wie lange hast du oder würden wir gerne, dass du noch bleibst, war noch nicht zu Ende. Das heißt, es war irgendwie vielerlei, einfach so ein kompletter Wechsel von Wirtschaft in Politik. Mit dem Fragezeichen, werde ich überhaupt aufgestellt und gewählt? Also ich bin da schon all in gegangen und bereue es aber nicht. Aber es hat mich schon geprägt.
Und Sie haben dann Coaching gemacht, um die Trennung dann erträglich zu machen. Habe ich das richtig verstanden?
Nein, um mich zu vergewissern. Mhm. In so einem Coaching, egal mit wem man darüber redet, es hat ja jeder irgendwie eine Interessenslage. Eltern sehen das anders als Freunde, als Mitarbeitende, als die Mitgründerin. Und mit einem Coaching das Ganze mal aus meiner Perspektive durchzusprechen. Wo sehe ich mich die nächsten 10, 20 Jahre? Was möchte ich bewegen? Was ist mir wichtig? Welcher Typ bin ich auch? Ich habe auch so ein bisschen gemerkt, ich bin nicht so managementmäßig gerne unterwegs, sondern ich bewege gerne Dinge. Ja. Und irgendwann in so einer Firma kommt man ja auch mehr in Prozesse und wie man diese aufbaut, spätestens ab 30 Mitarbeitenden und nicht mehr in dieses einfach mal machen. Und da habe ich irgendwie auch schon für mich nochmal so ein bisschen einen Korridor gesucht und gedacht, okay, nicht, dass ich das jetzt überstürze, sondern ich will es irgendwie auch wirklich nochmal durchdacht haben. Aber die hat gemerkt, eigentlich ist die Entscheidung schon gefallen, aber du gestehst es dir noch nicht ein. Wie es manchmal so ist im Leben, man weiß es eigentlich schon, aber man macht es dann manchmal nicht.
Gab es eine bestimmte Politikerin oder einen bestimmten Politiker, der sie da rausgeholt hat und rein in die Politik?
Es gab natürlich einige, die mich auch darin bestärkt haben, ganz vorneweg Malu Dreyer. Die habe ich kennengelernt, auch hier in Berlin. Also mein Startup war in Berlin, meine Heimat ist Trier. Malu wohnt in Trier und die mich erstmal darauf hingewiesen hat, dass Trier eine Nachfolge sucht für Katharina Barley, die vom Bundestag ins Europaparlament gewechselt hat. Also es muss ja auch erstmal eine Tür aufgehen, wenn man jetzt nicht komplett risikoaffin ist und aus der Ferne eine Kampfkandidatur wagt, um einen bestehenden MdB sozusagen dann auch zu challengen. Das heißt, Malu, ganz, ganz große prägende Kraft in meinem Leben. Aber auch ein Lars Klingbeil, den ich als Generalsekretär kennen und schätzen gelernt habe. Ich habe nämlich 2017 damals SPD++ gegründet, als die SPD am Boden lag. Und er sich
kurz erklären, was das ist?
Ja, das war, damals war Martin Schulz der Kanzlerkandidat und das ging ja krachend schief. Und mit ein paar weiteren haben wir gesagt, die Partei muss jünger werden, digitaler, sie muss zukunftsweisender werden. Und wir haben Ideen eingebracht, organisationspolitischer Natur. Und die kamen total gut an beim Parteitag. Und Lars Klingbeil war damals der Generalsekretär dann und hat gesagt, wir brauchen diese Ideen. Hat mich dann in die organisationspolitische Kommission auch reinberufen. Und mit ihm habe ich von da an sehr eng auch zusammengearbeitet. Ich habe gesagt, wow, da hat jemand einen sehr guten strategischen Blick. Und hier mitzumachen, ich glaube einfach an diese SPD, dass wir nicht bei 13-14% verharren müssen und sollen, sondern man kann meckern oder mitmachen.
Was für ein Entscheidungstyp sind Sie? Neigen Sie dazu zu grübeln oder entscheiden Sie schnell?
Also ich entscheide tatsächlich gerne aus dem Herzen und dem Bauch heraus und schnell. Ich weiß aber, wenn es wichtig ist, geht auch Gründlichkeit vor Schnelligkeit und dann nehme ich mir schon auch die Zeit. Also ich habe schon immer gerne, wenn ich irgendwie eine Auslandsuni gewählt habe, ich bin damals nach Nashville, Tennessee, dann habe ich mir irgendwie eine Liste gemacht und habe auch wirklich verglichen, ob Nashville, Tennessee rauskommt und nochmal 5 andere Unis mir angeschaut. Also ich bestärke mich schon gerne, aber ich weiß eigentlich schon immer relativ gut in mir drin, wohin will ich eigentlich und was fühlt sich gut an, was fühlt sich richtig an.
Beraten Sie sich da noch mit anderen?
Absolut. Das muss man. Gerade im politischen Kontext, also braucht man ein Team, was natürlich noch mal viel tiefer in den Einzeldingen drin ist. Aber ich glaube, so dieser von sich aus Drive zu sagen, ich akzeptiere jetzt vielleicht auch nicht die Fachantwort. Das, glaube ich, diese Ungeduld und dieses Gestaltende, das habe ich schon in mir. Aber ich lasse mich schon auch gerne beraten.
Mit wem haben Sie gesprochen über die Entscheidung, in die Politik zu gehen?
Tatsächlich mit meinen Eltern, mit engen Freunden, mit meiner Mitgründerin. War natürlich auch für sie schwierig, weil wir haben das zu zweit gestartet.
Was hat sie vorher gemacht?
Ja, die habe ich an der Uni kennengelernt. Also wir haben uns im Masterstudium kennengelernt an einer kleinen Business School in der Nähe von Koblenz. Da kommen die Zalando-Gründer her, die HelloFresh und weitere. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, ach, es gibt ja neben Unternehmen wie DAX-Konzernen oder Banken oder Unternehmensberatung auch die Möglichkeit, was Eigenes zu gründen. Und die kochen auch nur mit Wasser und da haben wir uns kennengelernt. Also wir waren befreundet und haben aus der sozusagen Studi-WG mehr oder weniger dann auch die Gründung vorangetrieben.
Ihr Vater ist Schlosser. Was war der wichtigste Rat, den Sie von ihm bekommen haben?
Mein Vater, der hat mir immer beigebracht, pragmatisch zu sein, mich hart anzustrengen, dran zu bleiben und vor allen Dingen irgendwo auch an ein besseres Morgen zu glauben. Weil als Schlosser, der hat immer gewerkelt. Wir haben so eine Garage und da hat er, als wir Kinder waren, einen heißen Draht gemacht. Der hat aber auch irgendwie immer versucht, uns was beizubringen. Handwerklich hat es bei mir nicht ganz so gut geklappt wie bei meinem Bruder, aber dafür habe ich einiges von ihm sonst auch mitgenommen.
Ist das überhaupt ein Entweder-Oder, Politikerin und Unternehmerin? Wir hatten in diesem Podcast neulich Nicole Büttner, die in Berlin ein KI-Unternehmen gegründet hat, mit Mann und 2 kleinen Kindern in der Schweiz lebt und jetzt nebenher als Generalsekretärin die FDP retten will. Wäre das zu viel?
Ich finde das erstmal ganz großartig, dass sich Menschen aus der Wirtschaft auch für ein Engagement, für unser Gemeinwohl, für Parteien und in Politik engagieren. Für mich war aber ganz klar, bin seit 2010 in der SPD, ich war immer im Ortsverein, ich habe in diesen Erneuerungskommissionen mitgearbeitet und ich habe gemerkt, so richtig von außen kommst du dann auch nicht weiter. Und für mich ist dann eher so die Frage, ganz oder gar nicht, weil ich bin schon eher so ein Typ 120% und nicht, ich mache das dann auch mal nebenher, habe ich. Ja. Aber in dem Moment habe ich mich für den Sprung ins kalte Wasser entschieden.
Büttner sagt, sie kann das beides ganz, weil sie eine Frau ist.
Ja, ich finde, Frauen können eh meistens viel mehr nebeneinander als Männer. Und kommt natürlich auch drauf an, wie ist das Unternehmen aufgebaut? Also läuft der Laden schon, wenn man selbst weg ist? Kann man sich da auch ein Stück weit rausnehmen? Und inwieweit auch sie als Generalsekretärin in welcher Zeitdimension gefordert ist? Ich kann das für mich sagen, als Bundestagsabgeordnete damals und als Ministerin jetzt, das kannst du nicht parallel machen. Und es gibt ja auch in dieser Regierung Regeln, dass Kabinetts, also Regierungsmitglieder, auch keine Nebentätigkeiten ausführen dürfen. Und das finde ich auch genau richtig. Und so handhabe ich das auch.
Wir müssen kurz erklären, was Ihr Unternehmen denn genau war, für alle, die das nicht kennen. Was ist Kitchen Stories?
Ich konnte nie kochen. Und ich war immer so ein bisschen verloren auf Chefkoch und weiteren Webseiten. Und 2013, als wir es gestartet haben, war damals das iPhone frisch auf dem Markt in Deutschland. Und Verlage haben sich wahnsinnig schwer getan bei der Digitalisierung. Das war immer so ein bisschen eingescannter PDF-Style. Mhm. Und wir haben gesagt, wir machen jetzt mal eine Koch-App mit Videos, mit Schrittbildern, mit guter Usability. So dass man auch nicht bei einem Video immer Stopp und Play wie auf YouTube machen muss oder bei Lava Lichter im Fernsehen. Und das bringen wir jetzt einfach mal auf den Punkt. Also kurz gesprochen, die beste Koch-App, die es gibt. Das war die Idee. Mhm. Und wenn du dann mit 25 zu Investoren läufst, weil wir konnten weder coden, noch kochen, noch Videos drehen, haben wir BWL studiert, dann sagen die alle, danke, bitte, tschö. Ja. Und wir hätten halt auch nicht investiert. Und deswegen haben wir Auto verkauft, 25.000 zusammengekratzt, GmbH gegründet. Und die Firma heißt auch AJNS, New Media GmbH. Alles jetzt, nicht später. Dafür steht das, AJNS. Weil immer, wenn man zweifelt, dann denkt man, okay, es spricht immer so viel mehr dagegen, aber guckt euch diesen Markt an, es ist so grottig. 100% aller Menschen kochen, es muss was Besseres geben. Und aus der Idee, aus so einem Content-Business, ist relativ schnell mehr geworden. Weil wir gemerkt haben, okay, Apple fand das cool, wir haben den Apple Design Award gewonnen. Wir hatten hunderte tausend Downloads, Tim Cook war da. Wir haben festgestellt, dass die Branche, also auch die Hausgerätehersteller, ja auch diese Maschinenlesbarkeit von Rezepten brauchen, um ihre ganzen Geräte dann auch mal zu vernetzen. Und da waren wir eigentlich am Puls der Zeit oder davor, weil das war die Mobile-First-Zeit und alle anderen haben es verpennt.
Und das Geschäftsmodell ist genau, wie kommt das Geld dann
rein? Ja, das war echt eine harte Sache, weil wir nicht über den Content monetarisiert haben. Also die App kann man umsonst runterladen und konnte man, sondern wir haben über Markenpartnerschaften Geld verdient. Und das war meine Aufgabe. Also ich habe Vertrieb gemacht und habe dann bei KitchenAid angerufen, bei Landliebe, bei Le Creuset und habe gesagt, jetzt machen wir mal hier richtig guten Content, wollen Sie dabei sein? Und dann haben die gesagt, ja, aber wie viele Downloads haben Sie denn und zeigen Sie mal die App? Ich sagte, gibt's ja noch nicht, wir machen das ja erst. Und nach 5-mal Nein haben sie irgendwann Ja gesagt. Und wir haben neben den Produkten einen sogenannten Produktionskostenzuschuss erhalten. Und das waren 20.000 Euro von allen zusammen. Das heißt 25.000 Startkapital, 20.000 eingesammelt. Und dann konnten wir natürlich, als die Reichweite kam, auch immer mehr diesen medialen Anteil dann vermarkten. Und das ist bis jetzt eines der großen Stränge. Aber es gibt mittlerweile auch, das hat mein Nachfolger dann lanciert, die sogenannte B2C-Monetarisierung, wo auch der Nutzer, die Nutzerin nochmal ein paar Features nutzen kann. Aber es ist schon hart. Also es ist echt ein hartes Geschäftsmodell im Medienbusiness, kennen Sie auch.
Wer hatte denn die Idee? Sie oder Ihre Mitgründer?
Wir beide zusammen, weil ich hatte ja so ein bisschen beschrieben, ich konnte nicht kochen. Mhm. Und sie hat aber immer Kochshows geguckt. Aber nicht die deutschen langweiligen, sondern so ein bisschen die amerikanischen Formate. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ach, das finde ich total cool. Das bräuchte ich mal. Dann hat sie gesagt, ja, aber auf YouTube habe ich keine Einkaufsliste, ich habe keinen Timer, ich muss die ganze Zeit stoppen. Und dann kam sozusagen sie als Foodie mit ihrer Anwendung und ich als Use Case zusammen. Und das hat sich auch gut bewährt, weil ich dann quasi für Vertrieb und Finanzen und Personal zuständig war und sie quasi das Produkt, die Rezeptentwicklung begleitet. Wir hatten auch Köche, also sie hat die jetzt auch nicht entwickelt. Aber wir wollten sicher gehen, wenn da steht 20 Minuten Pasta, dass es einem nicht so geht wie bei Jamie Oliver, dass der schon 5-mal fertig ist und man hat gerade irgendwie erst angefangen. Ja.
Und wie groß ist das Unternehmen dann geworden, als Sie verkauft haben?
Das waren da 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir hatten über 20 Millionen Downloads. Wir waren in x Ländern unterwegs, Deutsch, Englisch. Wir hatten teilweise auch chinesische Rezepte, chinesischen Content, weil ja auch die Welt immer globaler wird und auch die Community irgendwann Rezepte hochgeladen hat. Also es waren schon angefangen im Kreuzberger Hinterhof, wo wir irgendwie so zwei IKEA-Schreibtische hatten, bis nachher im Großraumbüro in einem Plattenbau, was wir umgestaltet haben. Und das war natürlich auch eine krasse Umstellung. Damals Großraumbüro und Bundestag, Büro mit Tür und Vorzimmer. Da dachte ich, wo sind denn alle?
Dann kam zu diesem Zeitpunkt die Bosch-Tochter, BSA, Hausgeräte, und hat 65% übernommen. Sind Sie mit diesem Verkauf reich geworden?
Also es war eine sehr privilegierte Situation, definitiv. Also ja, würde ich sagen. Ich konnte mir eine Wohnung kaufen. Ich bin habe irgendwie ein Jahr nicht gearbeitet im Wahlkampf. Ich konnte viel Geld auch in meinen Wahlkampf stecken, weil wir sind ja wieder jetzt bei ganz oder gar nicht. Dann wollte ich jetzt auch nicht mit meinen Kugelschreibern und Flyern um die Ecke kommen, sondern auch mit einer coolen digitalen Kampagne. Also es war schon sehr erfolgreich und zeigt mir aber auch, und da bin ich wieder Sozialdemokratin, dass ja auch dieses Aufstiegsversprechen funktionieren kann. Meine Eltern haben gar nichts mit Unternehmertum am Hut. Schlosser, Theologin, also meine Mutter. Und wenn man sich reinhängt und wirklich die Ärmel hochkrempelt, dann kann man es auch schaffen. Und das ist natürlich sehr, bin ich immer noch dankbar. Und auch, ja, wenn ich so zurückdenke, es war echt hart. Ich sage mal, die beste und schlimmste Zeit meines Lebens, weil man auch einfach, man hat einfach so viel gearbeitet. Aber ich habe dann festgestellt, in Politik arbeitet man auch sehr viel.
Der allerschlimmste Moment war welcher?
Boah, also du kämpfst ja im Startup immer um die nächste Finanzierungsrunde. Weil wenn das Geld zu lange hält, sagen die Investoren, ihr wächst nicht schnell genug. Und wenn dann die Finanzierungsrunde durch ist, also neues Geld ist da, dann kannst du eigentlich schon wieder mit der nächsten Runde anfangen. Und es ist ja ein permanentes Erreichen von Meilensteinen und Storytelling, damit ein Jahr später, oder anderthalb Jahr später, jemand auf einer höheren Unternehmensbewertung wieder frische Gelder gibt für dann die nächsten Schritte. So. Mhm. Und du hast da echt schon viele schlaflose Nächte, weil du denkst, scheiße, sorry, aber wenn der jetzt morgen abspringt, und das passiert oft, dann können wir den Laden hier abschließen. Also diese Sorge gar nicht so um mich selbst, sondern um Arbeitsplätze, die man geschaffen hat. Der Programmierer mit seiner Familie, den du dann auch irgendwie verantwortest. Und ich glaube, dieses Verantwortungsbewusstsein ist auch etwas, was mich auch sehr prägt, weil ich eben die Seite als Arbeitgeberin kenne und eben weiß, wie es ist, Umsätze zu generieren, Gehälter zu zahlen, für irgendwie Perspektive zu sorgen. Und du hast ja auch oft so Tage, wo du aufstehst und denkst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt ist der Kunde auch noch abgesprungen. Und 99 Pitches verliert man ja, bis man einen gewinnt. Und dann zu sagen, okay, du kannst jetzt aber auch nicht durch dieses Unternehmen laufen und den Kopf hängen lassen und irgendwie deine Sorge hier mit allen teilen, sondern es ist ja schon so, dass man da auch vorne weggeht und guckt, okay, wie kriegen wir es hin? Wie finden wir eine Lösung? Und das bringt eine große Resilienz dann mit, aber war auch echt eine harte, harte Zeit. Also im Nachgang klingt jedes Startup immer super easy, cool, erfolgreich. Aber die meisten Unternehmen, also ich kenne eigentlich keins, wo es einfach nur schnurstrucks gerade lief.
Sie brauchen nicht viel Schlaf, oder?
Nein, also ich habe, ich glaube, ich merke jetzt schon, dass ich nicht mehr 25 bin. Politik startet viel früher als Startup. Also heute Morgen hatten wir unser Frühstück vor der Kabinettssitzung. Das geht dann immer munter um 7:30 los. Und im Startup trifft sich keiner um 7:30 zum Frühstück.
März fängt früh an.
Ja, aber klar, Politik, ich sage immer, es ist Ebbe und Flut, und wenn die Flut da ist, dann muss man funktionieren, dann ist die Nachtverhandlung da, dann ist der Randtermin da. Aber wenn mal ein bisschen die Zeit kontrolliert werden kann, dann ist es mir auch wichtig, dass ich irgendwie auf ein paar Stunden Schlaf komme.
Ja. Ein paar Stunden sind dann fünf?
Ja, nee. Also 5 ist, finde ich, schon eher Kurzversion oder 4. Aber wenn es geht, dann versuche ich auch meine 6-7 Stunden zu schlafen. Ich finde, es ist ein Marathon. Und wenn Politiker durch und ausgebrannt sind, dann wird das erst recht nichts.
Kitchen Stories ist ja entstanden, weil Sie selbst nicht kochen konnten.
Genau.
Wenn man so will, haben Sie also aus einem Defizit einen Erfolg gemacht. Wenn Sie jetzt mit dieser Brille mal auf Deutschland schauen, so wie es jetzt ist, wo kann man da ansetzen? Wo hat das Land Startup-Potenzial?
Überall. Wir sind zu langsam, wir sind zu bürokratisch, wir sind zu pessimistisch, wir sind irgendwie behäbig geworden. Und wenn wir hier mal den Startup-Spirit reinbekommen, und ich glaube, Deutschland braucht dann manchmal auch so diesen Gong-Moment. Das war für mich zum Beispiel die Energiekrise, als wir auf einmal das LNG-Terminal in 100 Tagen gebaut haben. Ja, geht in Krisenzeiten ohne Krise nicht. Oder die Pandemie hat bei allem Schlimmen immerhin die Digitalisierung mal nach vorne gebracht.
Dein Lieblingssong fühlst du. Dein Lieblingspodcast fühlst du gerade besonders. Jetzt stell dir vor, du hast einen Stromanbieter, bei dem du sagen kannst, fühle ich einfach. Denn EWI einfach macht dir dein Leben rund ums Thema Strom einfacher. Mit unserem Wechselservice kannst du dich bei deinem Wechsel zu uns entspannt zurücklehnen. Alles rund um deinen Vertrag checkst du einfach in der App. Und wenn sich in deinem Leben was ändert, kannst du ganz einfach monatlich kündigen. Fühlst du das? Dann wechsel jetzt auf www.e-wi-einfach.de.
Und ich finde, wir können, wenn es knirscht, aber wir müssen jetzt, weil wir uns diese Gemütlichkeit gar nicht mehr erlauben können. Und deswegen diese Ungeduld und diesen Startup-Spirit, den brauchen wir im ganzen Land.
Wie bringt man den rein?
Gemeinschaftlich. Also ich finde erstmal gut, dass der Kanzler genau diese Ambition teilt. Im Koalitionsvertrag ist allen klar, wir müssen Bürokratie rückbauen, wir müssen beschleunigen, wir brauchen eine Hightech-Agenda. Und jetzt kommt es natürlich nicht drauf an, das irgendwo festzuschreiben, sondern es auch zu leben. Weil jeder hat ja immer irgendwie das Zielbild, wollen wir alle. Wenn es aber um die Umsetzung geht, gibt es meistens irgendwie den Minimalkonsens. Und so können wir nicht weiter. Und deswegen brauchen wir jetzt die großen Schritte. Und da habe ich ein gutes Gefühl. Wir sind ja noch keine 100 Tage im Amt und wir haben echt schon ordentlich was auf die Straße gebracht, woran die Ampel, Haushalt, Investitionsbooster, Bauturbo, hier auch nicht. Also da ist die Ampel ja auch nicht dran gebrochen, aber hat sie nicht hinbekommen.
Ihr Weg, also von der erfolgreichen wirtschaftlichen Karriere in die Politik, ist eher selten in dieser Form. Was muss Politik denn ändern, wenn sie mehr Leute inspirieren will, das so zu machen?
Durchlässiger werden. Es darf nicht mehr entscheiden, wie lange ich mich an einem Ort engagiere, sondern man braucht auch ein wenig den Mut zu sagen, wir gucken mal nach links und rechts. Ich habe mich damals in Trier beworben. Das war meine Heimat. Für mich war auch klar, wenn ich Politik mache, dann da, wo ich herkomme. Aber da haben sich auch drei Männer noch beworben. Und trotzdem, bei allen Vorurteilen, weil die dachten auch, okay, Verena war jetzt 7 Jahre in Berlin, jetzt kommt hier so eine Unternehmerin mit Stöckelschuhen, passt das denn zu uns? Waren die offen, mich kennenzulernen. Und die haben auch das Auswahlverfahren so gestaltet, dass ich eine Chance hatte. Weil man eben die Menschen mal kennengelernt hat und nicht geguckt hat, wer hat welchen Ortsverein oder welchen Kreisverband hinter sich. Aber das hängt natürlich mit Führungspersönlichkeiten zusammen. Einem Sven Täuber, der jetzt in Rheinland-Pfalz Bildungsminister geworden ist, der damals oder immer noch der Trierer SPD-Vorsitzende ist, der gesagt hat, ich mache das jetzt mal ein bisschen anders. Und deswegen kommt es auf das Mindset und die Menschen an, die Dinge auch mal anders zuzulassen. Und in der Fraktion haben wir viele solcher Beispiele, letztes Mal noch mehr als jetzt. Da waren wir 49 unter 35, jetzt haben wir krachend verloren. Aber es sind trotzdem ein paar tolle neue Talente dabei, wie eine Daniela Rump, die Bernd Westphal, unserem wirtschaftspolitischen Sprecher, gefolgt ist. Und ein Direktmandat direkt geholt hat. Ich glaube, die ist 28 oder 29. Und es ändert sich auch was, weil wir auch die Vielfalt der Partei widerspiegeln müssen.
Und dass es die SPD geworden ist, hat auch mit Burger King zu tun, haben wir gesehen.
Ja.
Wie war das?
Ich habe damals während meines BWL-Studiums gejobbt in Trier bei Burger King am Hauptbahnhof. Und da gab es 6,13 Euro und dann gab es eine Gehaltserhöhung auf 6,18 Euro. Und da habe ich gesagt, okay. Damit kann ich jetzt nichts anfangen, aber auch Oleg neben mir an der Kasse, der Frau und Kinder ernähren muss und nicht studiert wie ich, der kommt doch nicht damit über die Runden. Und dann hat aber damals Schwarz-Gelb gewonnen, Merkel-Westerwelle. Und die haben als erstes die Mövenpick-Hoteliersteuererleichterung auf den Weg gebracht. Das hat mich total aufgeregt. Das hat, was für eine Lobbypolitik. Haben wir keine anderen Sorgen und Probleme? Und dann habe ich gesagt, okay, ich kann ja auch in die SPD eintreten und dafür kämpfen, dass es einen gesetzlichen Mindestlohn gibt. Und das habe ich dann auch im Frühjahr 2010 gemacht.
Aber als Unternehmerin müssten Sie auch wissen, dass ein allzu hoher Mindestlohn Arbeitsplätze kosten kann.
Erstens war ich damals irgendwie BWL-Studentin und nicht Unternehmerin. Und zweitens.
Aber dann auch nicht ausgetreten.
Nein, bin ich nicht, weil ich auch fest davon überzeugt bin, dass es kein Gegeneinander ist, sondern dass wir beides zusammenbringen müssen. Das ist ja eigentlich auch das klassische Sozialpartnerschaftsmodell. Arbeitgeber und Arbeitnehmer müssen sich auf etwas gemeinsam verständigen. Und natürlich habe ich, glaube ich, durch meine unternehmerische Vita eher nochmal den Blick drauf, wenn der Bäcker sagt oder der Metzger, ich unterstütze das, aber ich muss es ja auch zahlen und erwirtschaften. Und ich sehe, glaube ich, diese Seite einfach auch nochmal durch meine eigene Brille nochmal viel mehr. Und deswegen finde ich, wir müssen die Wirtschaft auch entlasten, insbesondere den Mittelstand, aber dass wir das nicht auf Grundlage des Lohnes auskämpfen sollten, sondern schauen müssen, wie kommen wir alle parat. Die Leute, die wenig verdienen, die brauchen mehr Netto vom Brutto. weniger Abgaben, bezahlbaren Wohnraum und die natürlich auch ums Überleben kämpfen im Unternehmerischen. Und ich habe viele Freunde, die sind im Familienunternehmen. Ich bin viel in der Wirtschaft unterwegs, im Baugewerbe etc. Natürlich muss es irgendwie für beide Seiten gehen. Mhm. Aber das ist nicht die Lohndiskussion, die wir führen sollten.
Dass Sie Ihren Wechsel bereuen könnten, auf die Idee kommt man nicht, wenn man Sie reden hört. Aber gibt es Dinge, die Sie vermissen jetzt?
Ja, natürlich. Also ich vermisse schon, dass die Startup-Kultur ist natürlich eine andere als die politische Kultur. Man macht einfach mal und es ist nicht irgendwie schon alles formalisiert und festgelegt. Und ich weiß das noch genau, als ich am Anfang in den Bundestag kam, da saßen alle in der Besprechung mit zwei Mitarbeitern nebenan. Und da dachte ich mir, hey, warum bringen die denn zwei Leute mit? Ich hatte ja noch keinen Mitarbeiter. Und dann habe ich so gedacht, wenn der jetzt nicht arbeitet, also der braucht doch nicht neben mir zu sitzen, der kann ja arbeiten währenddessen, mein Büroleiter. Und die Mitarbeitenden sitzen irgendwie in der zweiten Reihe und so ein Termin dauert 3 bis 4 Stunden. Und ich habe mir gedacht, was eine Zeitverschwendung. Also diese sozusagen, im Startup heißt es, hast dir was beizutragen, bringst du dich ein, ansonsten da ist die Tür, mach was aus der Zeit. Und in Politik ist schon sehr viel Präsenztermin. Und nicht immer mit einem konkreten Output versehen, weil auch viel informativ sozusagen stattfindet, was auch wichtig ist, weil nach 2,5 Stunden kommt dann vielleicht der entscheidende Punkt. Und bei der Fraktionssitzung ist natürlich auch wichtig, dass alle da sind. Aber am Anfang war das auch was, wo ich dachte so, okay, krass, jetzt sitze ich hier so lange. Und was ist eigentlich meine Rolle? Ich bin ja hier eine von 206.
Wie gern kochen Sie inzwischen eigentlich selbst?
Tatsächlich sehr gerne, weil ich habe durch Kitchen Stories kochen gelernt und es auch zu schätzen gelernt. Aber ich habe witzigerweise oder traurigerweise die Pandemie gebraucht, weil da, wenn man für Vertrieb zuständig ist, wie ich damals, war ich immer viel unterwegs mit dem Zug, weil die ganzen Unternehmen eigentlich in Frankfurt, Düsseldorf, München saßen oder Hamburg. Und wenn ich dann damals irgendwie um 8, 9, 10 nach Hause kam, so, dann war nichts mehr mit Kochen. Das heißt, Kochen war eher immer so ein Event-Ding für mich am Wochenende mal mit Freunden. Und dann war Pandemie und die Welt stand still. Und ich dachte, krass, jetzt koche ich mal Montag bis Freitag. Und ich habe mal Rezepte ausprobiert. Ich habe mal irgendwie versucht, auch einfach mal zu gucken, was ist im Kühlschrank. Also für mich war das so ein Ankommen im Alltag. Und mittlerweile entschleunigt es mich auch. Also wenn ich den ganzen Tag, man ist ja so viel auf parlamentarischen Abenden und Kongressen und Empfängen, ist für mich die Couch und die Küche der Luxus und nicht das Restaurant. Das stresst mich eigentlich eher.
Haben Sie ein Lieblingsrezept?
Ja, Pasta mit Salsiccia. Wir haben ja mittlerweile auch Kitchen Stories hat ein Kochbuch oder zwei rausgebracht. Und das ist auch dort drin. Salsiccia ist eigentlich das neue Hackfleisch. Und super easy zu machen. So eine italienische Fenchelwurst mit Ricotta und Tomate und super lecker, super schnell.
Mit wem kochen Sie am liebsten?
Mit Freunden, meiner Familie. Und ich lasse mich auch gern bekochen.
Privat ist über Sie nur bekannt, dass Sie Ihre Freizeit gerne mit Ihrem Patenkind in Trierweiler Sirzenich verbringen und mit den Hunden Ihrer Eltern. Mehr wollen Sie nicht verraten?
Ja, das ist immer so eine Frage, was man irgendwie preisgibt und wie sehr man auch in der Öffentlichkeit irgendwie stehen will. Und deswegen habe ich das bis jetzt so gehandhabt. Aber jetzt als Ministerin ist es natürlich auch nochmal so ein bisschen was anderes. Man ist auch mehr unterwegs und vielleicht ändere ich ja vielleicht auch nochmal was dran.
Aber jetzt noch nicht?
Jetzt
sagen,
noch nicht.
Wem Sie Herd und Leben teilen?
Noch nicht, aber da können Sie ja mal ein bisschen meinen Lebensweg verfolgen.
Wenn Sie ins Restaurant gehen, welche kulinarische Richtung müssen?
Am liebsten esse ich tatsächlich chinesische Dumplings. Das war auch so ein bisschen mit Kitchen Stories zusammenhängend. Meine Mitgründerin hat chinesische Wurzeln und wir hatten in Mitte, Berlin Mitte gegründet. Und immer wenn es gut oder schlecht lief, sind wir in dieses eine chinesische Restaurant gegangen. Falls Sie einen Tipp brauchen, Yum Cha Heroes heißt es, am Weinbergspark direkt, Rosenthaler Platz. Und immer wenn ich jetzt essen gehe, dann sage ich auch, das ist was Besonderes, weil das mache ich nicht selbst. Es ist super anstrengend, den Teig zu machen, zu kneten, zu rollen. Und die schmecken anscheinend auch recht original. Und war selbst mittlerweile auch in China und ich kann es bestätigen. Einfach ganz tolles Restaurant. Und da gehe ich gerne hin, weil Pasta kann ich selbst und das nicht. Und dann versuche ich immer, das ein bisschen zu ergänzen.
Das pfälzische Urgericht ist Saumagen. Oh, Helmut Kohl. Helmut Kohl hat dazu Weltpolitik gemacht.
Ja, nicht.
Geben Sie das auch nicht Ähnliches?
Nee, also Saumagen nicht. Dann eher der Moselriesling oder Saarriesling. Mhm. Damit kann man auch Politik machen.
Sie sind 2021 in den Bundestag eingezogen und haben aus dem Stand das Direktmandat in Trier damals geholt. Und jetzt ist es 4 Jahre später und Sie sind Ministerin.
Ja. Ja, das ist für mich auch immer noch so ein bisschen, ist immer alles auch noch sehr frisch und ich gewöhne mich noch zunehmend an die Rolle. Aber natürlich ist das ein wahnsinniges Privileg, weil dazwischen ganz viele Schritte nicht stattgefunden haben. Ich war nicht parlamentarische Staatssekretärin, ich war auch nicht erste PGFin oder andere, die normalerweise vielleicht noch zwischen Ämtern liegen und damit natürlich eine sehr, sehr große Verantwortung. Aber hier lobe ich auch wirklich Lars Klingbeil, der gesagt hat, die Partei braucht einen Generationenwechsel und da müssen dann auch ein paar Gesichter ran, die vielleicht in der Vergangenheit noch nicht in der Form Verantwortung getragen haben.
Das klingt, als seien Sie Mitbewohnerin im House of Lars.
Ja, das haben mal Ihre Kollegen vom Spiegel, glaube ich, geschrieben. Hm. Auf jeden Fall haben wir einen sehr engen Draht und schätzen uns dort sehr, aber ich glaube, oder weiß ich, dass nicht der enge Draht der entscheidende Punkt ist, sondern wer bringt hier was mit, wer kann was bewegen. Und das wurde mir zugetraut, sowohl von Lars Klingbeil, aber auch von Alexander Schweizer als Ministerpräsident. So Dinge werden ja nicht alleine am Schreibtisch entschieden.
Wir müssen kurz erklären, House of Lars. Das war in Anlehnung an die Netflix-Serie House of Cards, die von einem skrupellosen Präsidentschaftskandidaten in den USA handelt. Haben Sie gar kein Mitleid mit den Fäsers, Heils und Eskens, die Klingbeil abgeräumt hat?
Also Lars Klingbeil ist alles andere als skrupellos. Er ist einer, der sozusagen einen sehr klaren strategischen Blick hat. Und er hat das ja auch sozusagen nicht alleine entschieden, sondern auch gemeinsam im Team, auch gemeinsam mit Saskia Esken. Und natürlich ist es so, dass wir in der Partei viele tolle Köpfe haben. Ich schätze Hubertus Heil sehr, Nancy Faeser, auch mit meiner Vorgängerin Clara Geiwitz hatte ich ein sehr gutes Miteinander. Aber ja, wenn weniger Posten da sind als Personen, die sie ausfüllen könnten, ist das immer auch schwierig. Und schwierige Entscheidungen sind aber auch die, die in Politik getroffen werden müssen.
Der Name Saskia Esken fiel gerade schon. Geht die SPD fair mit Frauen an der Spitze um?
Also wie mit Saskia Esken umgegangen wurde, das war nicht fair. Aber das lag nicht an der Spitze, sondern das lag, finde ich, an der Debatte. Sowohl in der Partei, aber von allen möglichen Seiten befeuert. Und das hat niemand verdient. Und gerade erst recht nicht Saskia Esken, die Großartiges geleistet hat, nachdem die Partei wirklich am Boden lag mit Nova Bo. Ohne sie hätten wir nie den Kanzler gestellt. Und die hat da echt ordentlich geackert. Und deswegen, ja, ich glaube schon, mit Frauen wird ein bisschen härter ins Gericht gegangen. Und Politik sollte menschlicher, empathischer werden.
Sie sind jetzt 37. Genau das Alter hatte Karl Theodor zu Guttenberg auch, als er Bundesminister wurde.
Gut, dass ich nicht Verteidigung mache.
Wie verhindert man, dass man verglüht im politischen Betrieb, wenn man so jung aufsteigt?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, oder mir ist wichtig, dass ich ein Leben außerhalb der Politik habe. Ich finde es auch wahnsinnig wichtig, dass ich Berlin fernab des Regierungsviertels kenne. Was sehe ich bei jungen Kollegen, die hier reinkommen, die direkt im Bundestag sind, die wissen ja gar nicht, was eigentlich sozusagen fernab des Parlamentsgebäudes so richtig passiert. Und da die Bodenständigkeit zu behalten, auch geprägt durch die Heimat, das Elternhaus, die Familie, die Freunde. Und es ist vielleicht auch ganz gut, er war ja, glaube ich, erst Wirtschafts- und dann Verteidigungsminister, dass das Bauministerium vielleicht jetzt auch nicht das Ministerium ist, was von vornherein in jeder Krise und in jeder Situation als allererstes gefragt ist. Wir haben, glaube ich, mit das größte Thema zu lösen, bezahlbaren Wohnraum. Das tangiert alle, ob auf dem Land, ob in der Stadt. Aber es ist jetzt nicht so, dass man 5-mal am Tag in der Tagesschau vorkommt. Mhm. Und vielleicht ist es ja auch ganz gut, dass das ein Haus ist, wo da sagt, kannst du nichts bewegen. Also es gibt ja eher die Leute, die sagen, ach, ja, sie sind ja da schon alle miteinander gescheitert und braucht man das überhaupt? Und dann denke ich mir, ja, jetzt zeige ich es mal.
War das das Feedback, das Sie bekommen haben?
Ja, also in fast jedem Interview wird man gefragt, Ihre Vorgängerin ist gescheitert, die wollte 400.000 Wohnungen bauen, die Mieten explodieren und es wurde ja hier gar nichts erreicht und warum treten Sie überhaupt noch an? Und Sie haben ja auch mit Bauen nichts zu tun. Und das finde ich eigentlich eine ganz interessante wieder Vergleichssituation, weil bei Kitchen Stories hat ja auch jeder gesagt, also an euch glaube ich nicht, ihr kriegt's nicht gebacken und viel Erfolg, investiert eure Zeit lieber in was Sinnvolles. Und ich finde, es ist eigentlich ganz gut, wenn man Erwartungen sozusagen against the odds vielleicht dann auch erfüllen kann oder alles tut, um es besser zu machen. Und das ist mein Versprechen. Ich krempel mir die Ärmel hoch, ich bin hier mit Leidenschaft, mit Engagement dabei. Aber natürlich kann ich auch nicht zaubern. Aber das kann auch niemand.
Es gibt so ein paar ehemalige Unternehmer und Managerinnen in der Regierung. Katharina Reiche, Carsten Wildberger, Wolfram Weimer. Tauschen Sie sich mit denen aus? Gibt es da so einen schwarz-roten Manager-Stammtisch, wo man dann Erfahrungen teilt über die ersten Schritte in der Politik?
Ja, also natürlich tauschen wir, also es gibt den Stammtisch nicht, aber wir tauschen uns aus. Ist ganz interessant, wir sind auch gerade viel unterwegs, einfach die Kolleginnen und Kollegen mal bei einem Abend- oder Mittagessen kennenzulernen. Gerade mit Herrn Wildberger hatte ich das terminiert schon und freue mich auch drauf, weil ich glaube, dieser Blick aus der Wirtschaft kommend, der eint uns. Wir hatten ja auch mal Herrn Sattelberger, wenn ich noch an den erinnern, der war ja bei der FDP parlamentarischer Staatssekretär, Telekom-Vorstand. Und irgendwann hat er gesagt, sorry, ich mach's nicht mehr. Unterschiedliche Gründe. Aber ich glaube, Startup und Wirtschaft unterscheidet sich schon noch ein bisschen. Weil ein Vorstandsvorsitzender oder jemand im Vorstand eines Konzerns, der ist gewohnt, top-down, ich kann hier die Unternehmensberatung vielleicht noch beauftragen und habe hier Mittel und Mannschaft und dann wird's gemacht. Aber Startup ist sehr viel ackern, rödeln, Neins gegen die Wand laufen und trotzdem weitermachen. Also ich glaube, dieses Startup-Mindset, und das hat, glaube ich, dann eher Herr Weimer, weil er ja auch Dinge gestartet hat im Verlagsbereich, da wird man schon in seiner Resilienz geschult. Und das ist etwas, was man dann auch mitnimmt in seinen Rucksack oder ich mitgenommen habe in den Bundestag.
Wie resilient ist Friedrich Merz?
Der hat natürlich alles gesehen. Der hat die Wirtschaft gesehen, die Politik gesehen. Ich finde es Wahnsinn. Die sind ja auch in einem Alter, wo sie sagen könnten, also er und andere Politiker, ich könnte eigentlich auch in Rente sein und meinen Lebensabend irgendwie genießen. Aber er sagt ja gerade das Gegenteil. Ich habe richtig Bock, was zu bewegen. Und da habe ich einen ganz großen Respekt vor, wie der das auch schafft. Und resilient ist er auch.
Wie ist er so als Chef im Kabinett? Wie ist der Umgang?
Ich bin ehrlich gesagt sehr positiv überrascht, weil im Wahlkampf haben wir uns hart bekämpft. Wir sind ja auch in unterschiedlichen Parteien. Aber man merkt, finde ich, schon an ihm, dass er auch sehr viel Wert auf das Miteinander und die Menschlichkeit legt. Ich mach's mal ein Beispiel. Die erste Kabinettssitzung und er hat erstmal eine Vorstellungsrunde gemacht. Nicht eine, wie heiße ich und welches Amt habe ich, sondern dass man auch mal ein bisschen was privat teilt. Der eine hat von seiner Patchwork-Familie erzählt, eine andere Kollegin von ihrem Hobby.
Und Sie?
Ich habe erzählt, dass ich halbe Quereinsteigerin bin. Also ich fühle mich irgendwie noch nicht so richtig als Politikerin und war in der Wirtschaft. Und dass irgendwie der Mensch hinter dem Amt auch zählt. Und in vorangegangenen Regierungen war es wohl nicht so. Da ging es direkt Top 1, Konstituierung der Kabinettssitzung. Und da merkt man einfach, er hat ja dann auch das Bierfass mitgebracht aus seinem Wahlkreis, also dass er auch wirklich auf diese Gemeinschaft und auf diesen Teamgedanken sehr stark setzt. Und das kann ich absolut unterstreichen, das macht er sehr gut. Er lässt auch die Diskussionen zu, also unsere Kabinettssitzung heute ging eine anderthalb Stunde. Ich glaube, in anderen Kabinetten war es eher so eine formalisierte Beschlusslage. Und das ist gut, weil den Austausch brauchen wir auch.
Interessiert er sich für bezahlbares Wohnen?
Absolut. Ja. Also das finde ich wirklich auch sehr positiv herauszuheben. Das treibt ihn an. Wir waren auch beim Tag der Bauindustrie irgendwie ein paar Tage nach der Konstituierung, nach der Wahl des neuen Kabinetts. Und er hat auch gesagt, das muss sich ändern, das muss wieder drin sein mit einem normalen Gehalt. Auch fürs genossenschaftliche Wohnen hat er eine Lanze gebrochen. Also ich habe da einen großen Unterstützer mit ihm, aber auch mit Lars Klingbeil.
Was wollen Sie tun, damit die Leute das Wohnen wieder leisten können?
Erstmal, wir müssen viel mehr bauen. Wir bauen zu langsam, wir bauen zu teuer, wir bauen zu wenig, weil wenn kein Angebot da ist, dann kann ich auch nicht die Wohnungen irgendwie zauberhaft zuteilen. Das funktioniert nicht. Und bauen bedeutet, weil da kriege ich auch immer viele Zuschriften, nicht immer Neubau, sondern auch Umbau. Wir haben zum Beispiel Gewerbemöglichkeiten oder Räumlichkeiten, wo früher Büros waren und wo jetzt aber Wohnraum entstehen kann, weil die Leute mehr im Homeoffice arbeiten oder die Wirtschaft sich verändert hat. Und natürlich geht's mir auch darum, wie wir bezahlbar Wohnraum schaffen. Also auf der einen Seite die Baukosten runterkriegen, dann aber auch durch Fördermittel zum Beispiel den sozialen Wohnungsbau ausbauen. Und das sind 23 Milliarden, die wir jetzt haben, Bundesmittel, die ich habe, in meinem Ministerium. Und damit werden wir auch eine Trendwende schaffen. Weil der soziale Wohnungsbau kommt denen zugute, die arbeiten gehen, aber sich trotzdem keine Wohnung leisten können. Und da müssen wir nochmal richtig reinbuttern.
Sie sind wegen des Mindestlohns in die SPD eingetreten. Den gibt's inzwischen. Ist bezahlbares Wohnen das nächste große Ziel? Ist das sozialdemokratische Projekt vielleicht sogar dieses Jahrhunderts?
Absolut. Dach über den Kopf, Bezahlbarkeit, da leben, wo man arbeitet. Wir können ja jetzt nicht haben, dass in einer Großstadt sich irgendwie nur noch die Akademikerinnen und Akademiker Wohnraum leisten können. Wir brauchen ja auch die Leute, die den Laden am Laufen halten, die sich hier auch die Wohnung leisten können. Und für mich ist es, ich sag's eigentlich nicht gerne, aber doch die soziale Frage unserer Zeit, weil es sehr abgedroschen ist, aber es ist so. Und deswegen ist es ein Wirtschaftsministerium hier, auf der anderen Seite aber auch ein Gesellschaftsministerium, was ich hier zu verantworten habe. Und zu gutem Miteinander gehört auch die Nachbarschaft. Und deswegen ist die Städtebauförderung und die Stadtentwicklung ja auch etwas, was in dem Namen des Ministeriums steht und was hier auch mit richtig vielen Mitteln und Maßnahmen hinterlegt wird.
Die SPD hier in Berlin hat jetzt einen Gesetzentwurf vorgelegt, der Vergesellschaftung möglich machen soll. Unter anderem bei Wohnungsunternehmen. Wie finden Sie die Idee?
Ach, Berlin ist immer ganz interessant unterwegs und bin ich mal gespannt, ob Sie das alles auch so hinbekommen. Ich glaube, die Debatten sind größer, als sollte man jetzt vom Privaten wieder vergesellschaften. Ich glaube, man hat da Fehler gemacht, indem man seine kommunalen Wohnungen verkauft hat, als es der Stadt schlecht ging und jetzt will man sie teuer zurückkaufen. Dann denke ich mir, ja, kann man, wenn das Geld da ist, möchte ich niemanden reinreden, das ist auch Landespolitik. Aber vielleicht sollte man auch überlegen, wo können wir neuen Wohnraum schaffen.
Auf dem Land steht Wohnraum leer,
ja.
In der Stadt nicht umziehen.
Ja, wir sind ja auch nicht die Zuteilung der Postleitzahl. Deswegen ist es schon eine Herausforderung, dass wir in vielen Orten Leerstand haben. Deswegen gibt es auch eine Leerstandstrategie, aber in den Ballungsgebieten eben nicht. Und deswegen ist natürlich die Frage, wie entwickeln wir Regionen? Wie machen wir es auch lebenswert fernab von Städten, dass man dort auch gut leben kann? Aber am Ende des Tages ist natürlich jeder und jede frei in der Wohnortwahl. Und deswegen brauchen wir auch heterogene Lösungen für eben genau diese heterogene Herausforderung.
Also die kommunalen Spitzenverbände werben sehr stark dafür, das zu tun. Werben Sie mit?
Also ich werbe nicht für einzelne Regionen oder für das Wohnen in A oder B. Ich bin selbst ein Landkind. Trier ist eine Stadt mit 100.000, aber ich bin nicht in Trier aufgewachsen, sondern in Konz, 10 Kilometer grob südlich von Trier. Und da gab es einen Supermarkt, den gibt es nicht mehr. Und das ist alles natürlich auch im Wandel. Und deswegen habe ich auch so Programme in diesem Haus, Jung kauft alt. Also dass nicht immer ein Neubaugebiet entstehen muss, sondern dass man sich auch als junger Mensch ein altes Dorfhaus kauft und sanieren kann. Und wir auch so Gemeinschaft erhalten, denn immer nur neu und immer nur weg, ist natürlich nicht die Antwort. Und deswegen tun wir auch einiges dafür, um auch wieder mitten zu ertüchtigen, da wo vielleicht ein bisschen was bröckelt.
Bei Ihrem Tempo, das Sie vorlegen, was kommt als nächstes? Kanzlerkandidatur? Das zu unternehmen?
Nee. Ich möchte das jetzt erstmal gut meistern. Mhm. Und ich blicke da auch mit einer ordentlichen Portion Respekt auf die Jahre, die vor uns liegen. Denn wir haben hier echt ordentlich was zu wuppen als Bundesregierung, um auch wieder hier die Stimmung im Land zu drehen, um die Wirtschaft anzukurbeln, um den Wohnungsbau anzukurbeln. Und wenn nach diesen 4 Jahren die SPD nicht mehr bei 13 oder 14% steht, sondern wir wieder eine 2 vorne haben, wenn wir vorne mitspielen und die Menschen wieder verstehen, dafür steht die Sozialdemokratie. Deswegen ist dieser Erneuerungsprozess ja auch nicht mit dem Personalwechsel abgeschlossen, sondern wir brauchen ein Grundsatzprogramm. Wir brauchen wieder Visionen. Tim Klüssendorf arbeitet da Tag und Nacht dran. Aber der kann das auch nicht alleine. Da müssen wir alle mitwerkeln. Und ich sehe mich jetzt hier wirklich in diesem Boot, in diesem Dampfer, auf dem alten Dampfer SPD, der jetzt nochmal echt richtig rödeln muss, um wieder an Relevanz zu gewinnen. Und wir sind relevant in der Bundesregierung. Wir sind relevant in den Landesparlamenten mit unseren Führungspersonen. Aber die gesamtdeutsche Stimmung gegenüber der Sozialdemokratie ist auf einem Tiefpunkt. Also ich glaube, die Leute finden uns schon sympathisch. 40% oder mehr können sich auch vorstellen, uns zu wählen. Also das Potenzial ist da, aber wir rufen es nicht ab. Und deswegen haben wir Hausaufgaben zu machen. Und dabei möchte ich mithelfen.
Wenn es nicht klappt, haben Sie immer noch die Möglichkeit, das nächste Unternehmen zu gründen.
Also ich glaube, dann A, bin ich ja auch Bundestagsabgeordnete und das ist ein sehr großes Privileg, meine Heimat in Berlin zu vertreten. Und ich mache gerne Pläne für 4 Jahre und dann gucke ich mir an, wo stehen wir, wo kann ich wirken, wo möchte ich hin. Und dann gucke ich. Ich habe 7 Jahre Kitchen Stories gemacht. Ich habe jetzt 4 Jahre Politik und darf ja jetzt auch noch weiterwirken. Und alles andere wird kommen. Und ich glaube, wenn es irgendwann nicht mehr die Politik ist, würde ich auf jeden Fall erstmal, keine Ahnung, Jakobsweg oder irgendwas. Also ich glaube, ich würde mich nicht direkt vom einen ins nächste. Ich glaube, dann würde ich wirklich sagen, Leute, jetzt atme ich mal durch. Jetzt gucke ich mal in mich rein, hör mal auf meinen Kompass. Was ist da? Was treibt mich an? Aber im Moment fühle ich mich genau am richtigen Ort. Und ich habe richtig Lust zu gestalten. Und das ist ein dickes, dickes, dickes Brett, was wir hier alle miteinander bohren und was ich auch bohre.
Können sich Wandertipps von Kevin Kühnert abholen.
Ja, ich verfolge das gerade auf Instagram, aber so, das sieht schon krass aus. Ich glaube, der ist auch viel länger als der Jakobsweg. Ich habe das extra mal gegoogelt, seine Alpenüberquerung. Ich würde dann einfach anfangen, damit ich das auch schaffe.
Haben Sie noch Kontakt zu Ihrer Studienfreundin, mit der Sie Kitchen Stories gegründet haben?
Ja, wir haben denselben Freundeskreis. Da finden auch regelmäßig Urlaubsreisen noch statt gemeinsam. Das ist immer ganz spannend, weil jeder irgendwie was anderes macht. Und die auch in Berlin ist. Und ja, das verbindet natürlich auch.
Und sie geht nicht in die Politik? Oder nee. Was macht sie?
Nee, sie hat tatsächlich noch mal was gegründet.
Ja. Was?
Eine App, Leni's Lab heißt das Ganze, wo man, wenn das Kind krank ist, gucken kann, was ist dort irgendwie dran? Wie kann ich jetzt mit dem Husten, was ist es für ein Husten? Wie mache ich aber auch so eine
Selbstdiagnose?
Ja, aber auch mit so einem Kasten dabei, also so einem Verbandskasten und Erste-Hilfe-Set. Also ist ganz spannend.
Das ist eine Anleitung zum Hypochonder werden.
Nee. Also, sie hat das mit einer Medizinerfreundin von uns gegründet und da sind keine Hypochonder. Die sind ganz rational unterwegs.
Frau Huberts, ganz herzlichen Dank.
Danke Ihnen.
Dankeschön.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr den Kanal abonniert. Meine schwerste Entscheidung findet ihr auf allen gängigen Streaming-Plattformen wie Spotify oder Apple Podcasts. Lasst uns gerne eine Bewertung da oder folgt uns. Wenn ihr Feedback, Fragen oder Ideen habt, schreibt uns gerne auch eine Mail. meineschwersteentscheidung@funkemedien.de. Meine schwerste Entscheidung bitte in einem Wort. Die Adresse findet ihr auch nochmal in den Shownotes.
Ein Podcast von Funke.